Und diese ganze Rechnung ist halt nicht aufgegangen. Und jetzt stehen wir vor den Trümmern. Und deswegen sage ich, dass der Friedensplan, den Trump und Putin bzw. ihre Emissäre ausgearbeitet haben, der beste Weg ist, nicht den angerichteten Schaden abzustellen, sondern wenigstens nicht noch mehr Schaden anzurichten. Denn wenn der Krieg noch ein Jahr oder zwei weitergeht, dann verliert die Ukraine wahrscheinlich die Hälfte ihres Staatsgebietes oder sie hört vielleicht auch ganz auf zu existieren. Das ist eine reale Option. Und dann ist auch keiner mehr da, mit dem Russland Frieden machen müsste.
Der Friedensplan für die Ukraine sieht vor, dass die besetzten Gebiete an Russland übergehen. Ist das eine vernünftige Lösung für diesen Konflikt?
Also, man könnte sich auf den völkerrechtlichen Standpunkt stellen und sagen, Grenzen dürfen nicht mit Gewalt verschoben werden. Und das ist auch der Standpunkt der Europäer. Dann hätten sie aber auch beispielsweise im Jugoslawienkrieg durch westliches Militär die Grenzen nicht einseitig verschieben dürfen. Ja, man hat ja beispielsweise das Kosovo, was eindeutig völkerrechtlich bis zum heutigen Tag ein Teil von Serbien ist, abgetrennt mit militärischer Gewalt. Und dann gesagt, da richten wir jetzt einen separaten Staat an und wir erkennen den auch an und wir haben das Militär geschickt, um ihn abzutrennen. So, also wer das macht, der kann sich nicht auf der anderen Seite hinstellen und sagen, mit Gewalt dürfen Grenzen nicht verschoben werden. Also man muss sich schon entscheiden. Nach meiner Meinung sollten mit Gewalt Grenzen nicht verschoben werden, aber diejenigen, die das im Kosovo gemacht haben, sind die Falschen, um den Vorwurf zu erheben. Die andere Perspektive darauf ist, dass man zwar mit Gewalt nicht die Grenzen verschieben dürfen sollte, aber dass wir eine realpolitische Dimension ja auch noch haben. Also die Frage ist, wie lange wollen wir den Krieg spielen? Ja? 5 Jahre, 10 Jahre, 100 Jahre, 1000 Jahre bis zum jüngsten Gericht? Also wie lange wollen wir Krieg spielen, um das Prinzip durchzusetzen, dem wir uns alle so hoch und heilig versprochen haben, obwohl wir uns selber an anderer Stelle gar nicht dran halten? Das ist eine schwierige Abwägungsfrage. Am Ende ist es aber so, dass erfahrungsgemäß in der Weltgeschichte immer die Realpolitik über diese ideologischen oder ideenbehafteten oder auch nach Gerechtigkeit schreienden Ideen gesiegt haben. Zumal natürlich die Russen sagen, Moment mal, es ist zwar so, dass Grenzen nicht einseitig verschoben werden dürfen durch militärische Gewalt, aber wir haben hier in der Ukraine eine sehr große russische Minderheit. In den Gebieten, die jetzt abgetrennt werden, sind die Russen sogar in der Mehrheit. Und diese Gebiete wollen nicht mehr Teil der Ukraine sein. Die russische Mehrheit dort will nicht mehr Teil der Ukraine sein. Und warum? Weil die russische Mehrheit in diesen Gebieten, die aber auf die Gesamtukraine betrachtet eine Minderheit ist, sich von diesem Regime unterdrückt fühlt. Und weil das leider auch in weiten Teilen stimmt. Man hat den Russen ihre kulturelle Autonomie genommen. Man hat ihnen ihre Sprache verboten, ihre Schulen verboten, ihre Klöster verboten, ihre Religion, die russische Orthodoxie verboten. Man hat sie verfolgt, man hat sie auch umgebracht. Also es gab nicht wenige Massaker seit 2014, als das losging. Da sagen die Russen, wir werden es nicht zulassen, dass unsere Landsleute, unsere russischen Landsleute in der Ukraine, die jahrhundertelang, als sie in der Ukraine gelebt haben, angenommen, dass sie immer Teil von Russland sein würden und die dann plötzlich abgetrennt worden sind, ja, dass die in dieser Weise verfolgt werden. Das müssen wir uns auch nicht gefallen lassen. Auch das ist Völkerrecht. Und die Commitments der Ukraine zum Minderheitenschutz sind mit der Unterschrift unter die UN-Charta beim Beitritt in die Vereinten Nationen nach ihrer Unabhängigkeit ja auch gemacht worden. Da hat die Ukraine auch klare Commitments gegeben zum Minderheitenschutz, zum kulturellen Schutz, auch der russischen Bevölkerung und so weiter und so weiter. Und dagegen hat sie systematisch verstoßen, sodass man aus einer völkerrechtlichen Sicht sehr unterschiedlich da drauf schauen kann.
Liebe Zuschauer, in Zeiten, in denen die Freiheit angegriffen und erodiert wird, brauchen wir Menschen, die für die Freiheit kämpfen. Kommen Sie zur Atlas-Initiative. Dort kämpfen wir für unsere Freiheit und auch für Ihre. www.atlas-initiative.de.
Und da sagen die Russen, wir gewichten das jetzt halt anders als ihr. Und deswegen ist es halt jetzt so, dass wir zu militärischer Macht gegriffen haben, um unser Recht an der Stelle durchzusetzen. Und wir werden es nicht zurückgeben, weil wir wissen, dass sonst unsere russischen Landsleute da wieder verfolgt werden. Das ist die russische Haltung. Die hat sich auch geändert. Also vor einigen Jahren noch hat auch Putin gesagt, ich will gar nicht irgendwas von der Ukraine abtrennen. Ja, vor 2014 war auch die Krim aus russischer Sicht überhaupt nicht, war gar nicht die Diskussion, das abzutrennen. Und zwar zu einem Zeitpunkt, wo die Ukraine erstens vertragstreu war gegenüber Russland. Und es war ein Vertrag, der in erster Linie gegenüber Russland geschlossen worden ist, damals, als die Ukraine in die Unabhängigkeit ging. Und weil sie die russische Minderheit im Lande nicht verfolgt, sondern respektiert hat. Ja? Und diese russische Minderheit hatte keinerlei Abspaltungstendenzen, bevor man nicht hergegangen ist und ein Putschregime installiert hat 2014. Eine gewählte Regierung gestürzt, ich erinnere noch mal dran. Eine gewählte Regierung gestürzt mit 5 Milliarden CIA und Soros-Geld. Und wer es nicht glaubt, der kann eingeben auf YouTube, Newland, Kongressanhörung, 5 Milliarden, Putsch, Ukraine. Und dann findet er ihr Geständnis vor der Kommission des Parlaments der Vereinigten Staaten von Amerika. In der Kongressanhörung hat sie es ganz offen zugegeben, dass man mit 5 Milliarden eine legitime Regierung in der Ukraine gestürzt hat. Und sorry, aber das ist auch ein Kriegsakt. Ja? Und deswegen ist die Frage, was jetzt da quasi völkerrechtlich, wie das zu sehen ist, die hat zwei Seiten. Die hat einmal die Seite Minderheitenschutz und Verstoß gegen die Menschen- und Bürgerrechte der russischen Minderheit in der Ukraine. Und die hat auf der anderen Seite den Aspekt, Grenzen sollen nicht gewaltsam verschoben werden. So, wie findet man da jetzt das Gleichgewicht? Der Friedensplan, der versucht jetzt, dieses Gleichgewicht wiederherzustellen, allerdings zu anderen Bedingungen, als sie noch vor 3 Jahren zu bekommen gewesen wären. Wir erinnern uns, vor 3 Jahren gab es ja schon mal Friedensverhandlungen, da gab es einen Vertrag, der ist ja mittlerweile auch veröffentlicht worden, der war von beiden Seiten paraffiert und der hätte mit sehr viel geringeren Verlusten der Ukraine und auch vor allen Dingen mit geringeren Verlusten an Menschenleben, die dann später gekommen sind, abgeschlossen werden können, dieser Krieg, zu dramatisch für die Ukraine günstigeren Gesamtbedingungen. Warum ist es nicht passiert? Weil der Westen, damals noch unter einer Biden-Regierung in Washington, Boris Johnson, den früheren britischen Premier, nach Kiew geschickt hat, um denen zu sagen, ihr müsst weiterkämpfen, ihr dürft jetzt nicht aufhören. Ja, und zwar, weil man die Hoffnung hatte, Russland so weit zu schwächen, dass Russland daran zerbricht und dass man Russland dann aufteilen könnte, wie ja Frau Kallas es auch ganz offen zugegeben hat. Und diese ganze Rechnung ist halt nicht aufgegangen. Und jetzt stehen wir vor den Trümmern. Und deswegen sage ich, dass der Friedensplan, den Trump und Putin bzw. ihre Emissäre ausgearbeitet haben, der beste Weg ist, nicht den angerichteten Schaden abzustellen, sondern wenigstens nicht noch mehr Schaden anzurichten. Denn wenn der Krieg noch ein Jahr oder zwei weitergeht, dann verliert die Ukraine wahrscheinlich die Hälfte ihres Staatsgebietes oder sie hört vielleicht auch ganz auf zu existieren. Das ist eine reale Option. Und dann ist auch keiner mehr da, mit dem Russland Frieden machen müsste.
Liebe Zuschauer, in Zeiten, in denen die Freiheit angegriffen und erodiert wird, brauchen wir Menschen, die für die Freiheit kämpfen. Kommen Sie zur Atlas-Initiative. Dort kämpfen wir für unsere Freiheit und auch für Ihre. www.atlas-initiative.de